Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich darf euch hier einen jungen Mann vorstellen, den ich vor 3 Jahren kennengelernt habe. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wir waren in einem Raum zusammen, ich würde mal sagen ein paar Sekunden, und haben uns schon mit Umarmung begrüßt. Es ist ein Philosoph, Josua Laufer. Zur damaligen Zeit war er, also vor 3 Jahren, war er ganze 24 Jahre alt. Und jetzt treffe ich ihn wieder und komme aus dem Strahlen nicht raus, was aus einem jungen Philosophen werden kann. Er ist heute jemand mit unglaublich vielen Fähigkeiten. Er setzt sie im Moment dafür ein, Menschen zu begleiten, sich selbst zu vermarkten, das hört sich viel zu profan an, zu erkennen, was in ihnen steckt. Er hilft dabei, die eigene Positionierung zu erkennen, die eigene Qualität überhaupt zu erfassen und tatsächlich sie so einzusetzen, dass sie zum Geldverdienen führt. Es ist Josua Laufer. Viele kennen ihn vielleicht sogar schon. Er ist Geschäftsführer des Expertenportals. Aber lieber Josua, jetzt musst du selber noch ein bisschen erzählen. Erstmal wunderbar, dass du da bist und danke, dass du da bist. Was für kreative Ideen bringst du da noch auf die Schiene, um den Menschen, die schon so ein bisschen was wissen, die nächsten Schritte zu erleichtern?
Du, Grete, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Dank der ganzen Lobeshymnen von dir. Es ging mir genauso, als du in den Raum gekommen bist und
das
ich deinen Strahlen
automatisch
gesehen habe.
Also ich weiß nicht, was da passierte.
Haben wir beide uns da irgendwo gefunden und schön, dass wir heute hier sitzen.
Ja, ich genieße das sehr.
Ja, uns austauschen können. Du, wenn ich... Also ich glaube, es steckt schon eine gewisse Kreativität in mir und das, was mir halt Freude bereitet, ist eigentlich mit dieser Kreativität auf Menschen zuzugehen und vielleicht gemeinsam mit den Menschen herauszufinden, was alles in ihnen steckt.
Ja.
Weil wir alle haben ja irgendwo unsere Qualität oder haben irgendwie Lebenserfahrung gemacht oder Dinge gelernt. Mhm. Und das, was ich feststelle, ist ja, dass wir für uns, weil wir uns jeden Tag selbst im Spiegel sehen, wir erleben uns jeden Tag selbst, wir sind immer für uns selbst normal.
Ja.
Und da herauszufinden, wie kannst du als Mensch jemandem anderen helfen oder ihn begleiten oder mit deiner Qualität etwas Gutes tun, letztlich eben auch ein Business daraus zu machen und damit Geld zu verdienen, das macht mir unglaublich Freude.
Ja, und da bist du ja auch so erfolgreich. Du hast es ja auch in der Vergangenheit schon auf anderen Gebieten begleitet, in sehr großem Rahmen, Veranstaltungen, die mit dem gleichen Hintergrund gelaufen sind. Was kann ein Mensch da überhaupt alles in sich erkennen? Und jetzt hast du gesagt, das kann ich auch alleine und das möchte ich alles mal ausprobieren, machst es auch längst und bist da mega erfolgreich. Aber das ist jetzt nur ein bisschen Hintergrundmusik, denn wir haben gerade besprochen, diesen Business-Sektor wollen wir auch wieder verlassen. Und ich habe unglaublich viel Vorfreude in mir, ein bisschen mehr von dem Josua selber natürlich zu erfahren in den Gesprächen. Nun muss ich fairerweise sagen, wir sitzen hier schon 5 Stunden, glaube ich, und plaudern hier oder länger.
So
also
ist es, ja.
Und haben gesagt, jetzt wollen wir endlich mal einen Podcast aufnehmen, weil ich glaube, das ist für so viele so interessant. Wir haben uns heimlich, dass es der andere auch nicht sieht, 3 Worte ausgedacht und haben gesagt, die schmeißen wir jetzt einfach mal auf den Tisch und gucken mal, was jeder da für eine Einstellung zu hat, eine Meinung zu hat. Und jetzt möchte ich gerne als erstes ein Wort von dir hören. Was ist das für ein Begriff?
Du, ich habe mir Freiheit
aufgeschrieben. Oh ja, unglaublich toll.
Für mich etwas, gerade so im Philosophiestudium, womit man sich ja lange beschäftigt und was mich aber auch sehr persönlich begleitet hat, würde ich sagen. Und meine Frage an dich wäre was du unter Freiheit verstehst, was du dir vorstellst oder was Freiheit so in deinem Leben für eine Bedeutung hat.
Ich weiß, dass ich unglaublich freiheitsliebend bin. Mhm. Es immer schon war, als Kind auch. Da durfte ich es auch leben, aber ich habe es lange Zeit meines Lebens nicht gelebt. Und habe die Fähigkeit gehabt, so zu tun, als ob ich das nicht merke. Mhm. Ich habe das unter den Teppich gekehrt. Also erstmal drittes Kind auf dem Bauernhof, da hast du ganz viel Freiheit. Oder meine Eltern haben uns die Freiheit gegeben. Also da kann man ganz viel leben. Also wenn ich das heute mit Stadtkindern vergleiche, meine Kinder sind ja nun hier auch in der Stadt groß geworden. Meine Güte, das ist, wir haben manchmal so scherzhaft gesagt, das ist ein bisschen wie Käfighaltung hier in der Stadt. Ne? Also da ist das auf dem Land ganz anders. Also ich durfte damit den Angestellten vom Bauernhof mit rausfahren. Okay, Mutti musste Bescheid wissen. Ich bin dann damit irgendwie auf dem Melkwagen unterwegs oder auf solchen spannenden Gefährten. Und das war schon also da möglich. Aber als junge Frau, ich habe ja schon mit 24 geheiratet, wurde mit 31 dann Mutter zum ersten Mal. Da habe ich unglaublich angepasst gelebt, so gesellschaftlich angepasst. Ich wollte es jedem recht machen und so Harmoniebedürfnis. Wenn ich ehrlich bin, kann ich gar nicht sagen, dass es von draußen eine Anforderung gab. Das habe ich freiwillig gemacht.
Kannst du sagen, weil es scheint ja jetzt, dass du in der Kindheit quasi sehr viel Freiheit geschenkt bekommen hast eigentlich.
Richtig,
und in Freiheit gelebt hast. Ja. Oder dann, ja. Kannst du sagen, was dich dazu gebracht hat, dir quasi eigentlich ja ein bisschen selbst, wenn ich das jetzt so sagen darf, die Freiheit zu nehmen, dir selbst, die du ja jetzt, also so wie ich dich erlebe zumindest, mehr als zurückgewonnen hast.
Ja, die habe ich mir wieder zurückerobert. Davon möchte ich auch nachher noch erzählen. Aber das kann ich dir gar nicht sagen, was mich dazu gebracht hat. Ich glaube, ich spreche jetzt mal so ins Unreine, ne? Als hätte ich so einen gesellschaftlichen Anspruch gespürt, als hätte ich geglaubt, das müsste so sein. Also erstmal gar nicht mehr so zu hinterfragen, was will ich denn? Am Anfang, sage ich mal, in dieser großen Liebe macht man das auch alles so gerne und dann glaubt man, ach, der andere möchte das vielleicht auch so, hat der nie formuliert und gesagt, ich möchte, dass du das jetzt so und so machst. Sondern man hat das vielleicht oder ich habe das vielleicht geglaubt zu erahnen. Und also das entsteht nicht aus einem Negativgefühl heraus oder aus etwas Bösem, was der andere einem da vielleicht abverlangt oder so. Nee, also das entsteht aus einer spielerischen Leichtigkeit, weil man das gerne macht und so. Und daraus leitet sich dann nachher aber ein etwas ab, was nicht so leicht wäre, wenn man es zurücknimmt. Weißt du, was ich meine?
Dass du auch quasi immer ein kleines Stück an Freiheit wahrscheinlich abgegeben hast, so ohne dass es dir wirklich bewusst gewesen ist irgendwie.
Und wenn man Kinder bekommt, dann ist es sowieso so, die kleinen Wesen, die können ja gar nicht ohne meine Unterstützung klarkommen. Und das heißt, da war in dem Moment gar kein Raum mehr für meine Fragen, was möchte ich vom Leben oder irgendwie so etwas. Mhm. Das ist da so naturgewollt in meinen Augen und erschien mir selbstverständlich. Aber dann wurden die ja mal irgendwann größer. Und das ist etwas, wo ich irgendwann später mal ins Staunen kam. Ich sag mal, Familienurlaub, der Älteste war vielleicht 16, weißt du, Pubertät und dann so leicht genervt von den jüngeren Geschwistern, nicht? Also so diese, da war ich froh, wenn der also da bei Laune blieb und der Kleine, dass seine Füße noch mitlaufen konnten, wenn wir da etwas Größeres vorhatten und dass mein Mann auch nicht so genervt war von der Familie, was ja vielleicht auch mal passieren konnte. Ich kam nicht im Traum drauf zu fragen, was wäre eigentlich für mich ein idealer Urlaubstag. Mhm. Sondern wenn die alle glücklich waren, war das für mich ein idealer Urlaubstag. Das hört sich ja jetzt ja ganz nett bescheiden an, aber ich habe mir dafür gar keinen Heiligenschein aufgesetzt oder so. Also es war einfach normal.
Aber ich glaube, das, was du sagst, kennen wir, also zumindest kann ich mich da auch irgendwo wiederfinden und ich glaube, das kennen wir alle irgendwo.
Ja.
Das ist ja interessant, wenn wir über Freiheit sprechen, dass es ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, Freiheit zu bekommen und sie irgendwie gehen zu lassen, also sei das irgendwie jetzt gesellschaftlich, sei das durch irgendwie eine Person, sei das bewusst oder unbewusst.
Ja.
Und was ich super interessant finde, ist, dass du ja eigentlich schon durchscheinen hast lassen, dass es letztlich aber immer du warst, der die Freiheit gehen lassen hat.
Ja, ist richtig. Ja.
Und dass du jetzt, wahrscheinlich kommt deine Geschichte noch weiter, dass du sie dir aber auch wieder zurückgeholt hast.
Ja, also als mir das irgendwann bewusst wurde, dass ich keine Fragen mehr an mich hatte, was brauche ich jetzt oder was, ne, was würde mir jetzt helfen oder so, das fand ich dann irgendwann schon seltsam. Jedenfalls als die Kinder so in einem Alter waren, wo die also nicht gelitten hätten, wenn ich ja jetzt mal gesagt hätte, Leute, ihr kommt jetzt einen halben Tag ohne mich, klar, ich gehe ins Museum. Muss keiner mitkommen, alles klar, aber ich, da hätte ja keiner gemault oder so, sondern es war mir weggerutscht. Ich glaube, das ist noch so die beste Erklärung dafür. Und das hat mich dann schon wachgerüttelt, zumal ich dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit allem nur noch zufrieden war in meinem Leben, sondern da habe ich angefangen, wieder andere Ansprüche zu stellen. Einmal an meine Ehe, hallo Ehemann, wo bist du eigentlich? Ne? Also Kuckuck hier, ne? Wir haben eigentlich auch noch eine Beziehung und so sowas. Und dann habe ich mich auf die Socken gemacht und habe überhaupt keinen Gegenwind gehabt. Also, dass ich jetzt alleine in die Oper ging oder mich da alleine mit Freunden getroffen habe, ganz im Gegenteil, mein Mann war eigentlich froh, dass da meine nicht ausgesprochene Erwartungshaltung, wollen wir nicht zusammen was machen und so, dass das ja jetzt wegfiel, weil ich alleine unterwegs war. Ich kam ja sehr zufrieden dann wieder, also das war hier gar kein großer Akt innerhalb der Familie, wo ich hätte jetzt kämpfen müssen, mir diese Freiheit zurückzuholen, sondern das habe ich dann so Schritt für Schritt gemacht.
Aber da, du hast dann quasi auch deine eigenen Wünsche so entdeckt wieder?
Ja,
oder?
Genau.
Das, was du, also um ja irgendwie die Freiheit zu leben, musstest du auch erstmal irgendwie wissen, wahrscheinlich, was du gerne in deiner Freiheit machen möchtest.
Das ist auch so ein Tipp, den ich heute gerne weitergebe, dass man in kleinen Sachen nebenbei anfangen kann. Man muss nicht das andere erstmal zerstören. Ich sag mal, Scheidung oder Job wechseln und kündigen oder so diese rigorosen Schritte machen, sondern man kann mit kleinen Schritten nebenbei sich Freiheit wiederholen. Und ich glaube, da ist man an mancher Stelle erstaunt, dass der andere damit gar kein Problem hat. Dass man sagt, also klar, Mensch, mach da, also wenn mein Mann jetzt gesagt hätte, ich möchte gerne mal ein Jungstreffen machen, ein Wochenende oder sowas, oder hatte kein Motorrad, aber ich einfach um mal Beispiele reinzuwerfen, ne, ich mache mal ein Motorradwochenende mit einem Kumpel oder irgendwie sowas, das wäre für mich auch gar kein Thema gewesen oder kein Problem. Also sich die Freiheit nicht zu nehmen oder sich die Freiheit wiederzuholen, ist besser formuliert, fängt mit dem ersten eigenen Schritt an. Mit dem ersten eigenen Schritt. Sich bewusst zu sein, was bedeutet mir eigentlich Freiheit? Ja, und heute mit meinen 73 stelle ich mich hin und sage, was könnte meine Freiheit eigentlich noch einschränken? Da sehe ich nicht mehr viel oder gar nichts. Oder ich nehme Rücksicht gerne oder so, aber da hätte ich nicht das Gefühl, ich gebe Freiheit auf. Ne? Also, dass wir soziale Wesen sind und dass die Ansprüche der anderen ans Leben und so weiter genauso zählen wie meine, das ist unbenommen. Aber ich würde da keinem mehr so viel Macht einräumen oder diese Macht erkennen, dass ich denke, oh, da wäre jetzt meine Freiheit in Gefahr. Sehe ich nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, ich brauche sie, ich lebe sie und ich liebe sie und sehe auch keine Gefahr.
Du, und so wie ich dich erlebe, und deswegen glaube ich, habe ich dieses Wort auch gewählt, ist genau das, was ein großer Teil deiner Lebensfreude heute ausmacht.
Ja.
Und wenn man dich erlebt, und jetzt waren wir ja auch schon mal 4 Tage lang zusammen in New York haben so die ein oder andere Veranstaltung zusammen gemacht und saßen jetzt ja erst bei unseren gefühlten 7 Teetassen zusammen und haben ja viele Stunden miteinander schon gesprochen, dann ist das, was durch, also wenn ich dich betrachte, was durch dich so durchscheint. Dann ist das quasi schön. Die Lebensfreude, die aber durch die Freiheit
durch
spricht.
Die Freiheit kommt.
Das finde ich so spannend.
Ja, Freiheit hat was mit Grenzensprengen zu tun. Gleich muss ich unbedingt wissen, was Freiheit für dich bedeutet. Aber diese von der Gesellschaft manchmal auferlegten Grenzen oder was sollen die Nachbarn denken oder darf ich im Alter noch einen Minirock tragen? Also diese ganzen Sachen. Ne? Oder wieso färbe ich mir nicht die Haare braun und das ist doch unangenehm jetzt hier. Und so, also nix. Also das erkenne ich einfach gar nicht mehr an. Deswegen war mir das gerade gar nicht so aufgefallen. Aber diese Form der Eingrenzung akzeptiere ich nicht, ich muss den Satz zu Ende sprechen. Ich nehme die gar nicht wahr, diese Grenzen eigentlich so. Ja, manche sagen, die gibt's da so, aber die sehe ich gar nicht mehr als so starr. Aber was bedeutet denn Freiheit für dich?
Das ist eigentlich eine schöne Brücke, die du schlägst,
ja.
Weil darauf möchte ich sicherlich gleich zu sprechen kommen. Wenn wir uns das philosophisch angucken, und das habe ich ja zumindest da während meinem Philosophiestudium viel gemacht, da spricht man oft über das Wort Freiheit, und es war eines der interessantesten Themen, fand ich, dann kommst du ja relativ schnell darauf, dass du darüber diskutierst, ob es überhaupt Freiheit gibt, so im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie. Können wir überhaupt Entscheidungen treffen, wenn wir davon ausgehen, dass die Welt so aufgebaut ist, dass ein Stein den anderen anschiebt und wir dann zurückgehen, diese typische Billardgeschichte, welches ist die erste Kugel, und die erste Kugel ist dann vielleicht irgendwo der Urknall, und was steht eigentlich davor und überhaupt, und dann kommt man ja vielleicht auch schnell irgendwo zu einem Glauben oder zu irgendwie und so weiter. Und eigentlich, wenn ich das rational betrachte, würde ich sagen, Freiheit gibt es nicht.
Kann ich sehr gut nachvollziehen,
Wenn ich das aber aus einer auch emotionalen, wobei ich will gar nicht sagen emotionalen, sondern eher aus einer lebenstechnischen Sicht sehe, dann erleben wir halt dennoch tagtäglich, dass wir Freiheit haben können oder sie nicht haben können. Und deswegen ist es trotzdem was ich glaube ich, was man aus zweierlei Hinsicht angucken kann, gerne aus der philosophischen, wo ja auch viele Theorien dann kursieren, wo man irgendwie gucken kann, wie man trotzdem noch als Mensch frei sein kann. Und auf der anderen Seite die, wie wir tagtäglich halt das Leben erleben. Und da ist für mich Freiheit vor allen Dingen das Zulassen, dass du irgendwann merkst, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Ja. Ich glaube, ich habe in meinem Leben sehr oft feststellen dürfen, dass wenn ich irgendwie 5 Jahre zurückgucke, dass ich mir das, was heute ist, gar nicht hätte ausmalen können. Ja. Und ich glaube, wenn wir diese ganzen Beispiele auch irgendwie dann zurückgehen, wenn du irgendwo sagst, bei dem ersten Auto hat man gesagt, irgendwie, wie soll das schneller sein als ein Pferd, und das Pferd ist immer noch das beste Vorbewegungsmittel. Ja. Und wenn wir heute irgendwie zurückgucken, dann konnte man sich früher nicht vorstellen, dass es irgendwie so schnell geht.
Ja.
Und wenn wir die Freiheit, glaube ich, begreifen, dass wir unendlich viele Möglichkeiten vor uns liegen haben, dann sind wir frei in unserem Denken.
Ich habe auch noch einen anderen für mich so wichtigen Aspekt, für den ich manchmal belächelt werde. Disziplin macht frei.
Den musst du zumindest erklären.
Ja,
ich kann mir vorstellen, was du meinst.
Ja, mache ich gerne. Also wenn ich mache mal es an simplen Beispielen fest, glaube, ich muss alle Süßigkeiten essen, ich muss alle Handtaschen der Welt kaufen, dann bin ich nicht frei. Also wenn ich dem nachgehe, wenn ich mich da...
Weil du quasi nie an ein Ende kommst, meinst du, oder?
Das
weil
ist
du,
ja wie eine Sucht.
Du, genau, du kannst immer noch die neuere Geschichte. Handtasche und die nächste und noch die Sammlung größer haben und noch mehr Süßigkeiten essen.
Und da mit sich selber so im Reinen zu sein, ist vielleicht eine zu sanfte Formulierung, aber sich selber so klar zu positionieren und zu sagen, ich brauche das nicht, das ist auch Freiheit.
Und es ist spannend, weil du ja jetzt quasi eigentlich eine Grenze reinmachst, um wirkliche Freiheit zu erleben.
Ist richtig, genau. Und die habe ich vorhin wegstoßen wollen oder nicht wahrhaben wollen oder so. Das war mir noch ein ganz wichtiger Satz.
Ist ja auch in unserer Gesellschaft so, in jedem Miteinander so irgendwie die, man sagt ja grundsätzlich immer diesen blöd oder finde ich fast blöden Spruch, irgendwie die Freiheit von dir selbst hört da auf, wo die Grenze des anderen anfängt und so weiter.
Aber ja, auch richtig.
Freiheit ohne Grenzen gäbe es nicht wirklich.
Nein.
Auch. Also es muss sicherlich differenziert betrachtet werden, wenn man das jetzt hier so salopp in einem Podcast dahin sagt.
Aber da sind wir ja gerade einfach dabei und drehen das mal so rum und mal so rum und dann nochmal von der anderen Seite. Das finde ich ja gerade so spannend. Ja, aber du hast noch andere Aspekte, als ich unbedingt meinen kleinen Gedanken da reinbringen wollte.
Naja, das will ich nicht so sagen. Ich glaube, in dir steckt mindestens genauso viel drin zur Freiheit. Aber ich glaube,
lebst du Freiheit? Fühlst du dich frei?
In den meisten Dingen ja, und dennoch glaube ich, dass da noch eine große Reise vor mir steht irgendwo. Mhm. Also, dass ich tagtäglich auch merke, dass da viel noch ist, wo ich mir selber Grenzen Grenzen mache.
Wo man sich im Wege steht.
Wo man sich, und natürlich auch sicherlich, wo ich von außen Dinge annehme, die Menschen oder die Gesellschaft mehr als Grenze setzen irgendwie.
Die würdest du nicht akzeptieren, glaube ich, so wie ich dich kenne.
Ne, im Grunde genommen nicht. Und ich glaube dennoch, dass wir sie oft unbewusst irgendwo haben.
Ja, diese also Glaubenssätze, so, die machen ja auch so.
Zum Beispiel, genau. Aber auch die Glaubenssätze, die du einfach verinnerlichst, ohne dass du es merkst. Ja, und das ist ja auch das, was ja die Gesellschaft und irgendwie dir das von außen zugibt. Mhm. Und du irgendwann erst merkst, dass du dir die Grenze irgendwo aufgebaut hast oder sie glaubst, dass da eine ist. Und die Freiheit ja darin besteht, auch genau diese Grenzen irgendwann mal zu erfahren, also in die Selbsterkenntnis zu gehen, nachzuforschen und zu schauen, wo habe ich die Glaubenssätze, wo habe ich Muster, wo lasse ich mir von außen eigentlich meine Freiheit nehmen. Mhm. Vielleicht auch, weil immer wenn wir nach Innovation streben, immer wenn wir streben nach kreativen Neuen, und da sind wir vielleicht auch wieder bei der Kreativität, müssen wir ja über diese Grenze hinausschauen. Mhm. Müssen wir die Grenze beiseite schieben und müssen eigentlich noch weiter in diese Freiheit gehen, in das freie, unerforschte Feld oder wie auch immer man das jetzt benennen möchte, und finden dann wieder neue Dinge. Und wir Menschen brauchen sicherlich irgendwo Grenzen als Orientierung.
Es gibt einen schönen Satz in der Kindererziehung, zumindest hat er mir gut geholfen. Grenzen bei kleinen Kindern sind wie Geländer, an denen sie sich festhalten können. Das hat meine Kindergärtnerin zu mir gesagt. Das gibt ihnen Stabilität.
Ich sag ja immer, gerade wenn ich mir die Jugend angucke, und jetzt bin ich davon ja auch noch nicht so weit entfernt, und wenn ich so nach meiner Abiturszeit zurückdenke, dann habe ich mich immer in Freiheit gefühlt. Aber ich hatte die Orientierung verloren. Also ich glaube, wir schwimmen heute als Jugend oder als Gesellschaft oft in einem Meer von Möglichkeiten. Und das Meer von Möglichkeiten ist ja die grenzenlose Freiheit, weil du alles werden kannst, was du willst, alles erreichen kannst, was du willst. Und wir können bald auch irgendwie mit SpaceX ins All fliegen, auch als Normalperson. Und es scheint ja zu sein, als ob es irgendwie in unserer Gesellschaft heute auch irgendwie keine Grenzen gibt, weil es alle Möglichkeiten da sind. Aber ich glaube, dass wir diese Leitplanken, und das so war das für mich immer, dass ich auch dankbar war, dass meine Eltern mir immer mal wieder Leitplanken gegeben haben, die mich zumindest für eine Weile in eine Richtung schwimmen haben lassen.
Ja, sehr gut.
Und mir geholfen haben, eben mich nicht die ganze Zeit im Kreis zu drehen und mir zu denken, wow, was es da alles draußen gibt, und schau mal nach rechts und schau mal nach links. Und wir gehen aber keinen Schritt geradeaus und wir kommen irgendwie keinen Schritt weiter, weil wir eigentlich nur uns im Kreis drehen und die Freiheit anschauen.
Ja, also wir dürfen sicherlich bei diesem Thema, bei diesem so wichtigen Thema nicht vergessen, wir leben in einem Land, wo wir zum Beispiel die Freiheit haben, unsere Meinung zu äußern. Also dass es da eben auch noch diese länderspezifischen Unfreiheiten gibt oder so, das ist ja... mag für uns manchmal schon eine Selbstverständlichkeit sein, in dieser Freiheit zu leben, aber sie kann uns auch wirklich tief dankbar werden lassen.
Ja, Dankbarkeit war da auch das erste Wort, was mir eingefallen ist.
Ja.
Klar, also wir haben in der Welt, in der die meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich leben, ein großes Privileg.
Aber wirklich.
Schon
aber wirklich.
Mit in die Wiege geschenkt bekommen von einer Grundfreiheit, die wir haben, dass wir sagen können, was wir wollen, theoretisch, ja.
Für welche Freiheit bist du bereit zu kämpfen? Oder wo du sagst, wenn mir diese nehmen will, dann werdet ihr mich noch mal kennenlernen.
Oh, ich bin ja gar nicht so der Typ, der wirklich viel streitet oder der so, aber klar, ich glaube, für gewisse Freiheiten würde ich sehr einstehen. Die Meinungsfreiheit ist grundlegend, glaube ich, eine, die unsere Gesellschaft aufbaut und für die wir alle kämpfen sollten, auch in unseuren heutigen Zeiten.
Ja,
ich glaube, wir merken gerade sehr als Gesellschaft, dass das wichtig ist und wichtiger denn je ist, dieses Gut zu bewahren und auch im Kleinen wie im Großen zu leben. Durch viele spaltende Themen, die es da draußen ja auch gibt, wo Menschen anfangen, sich nicht mehr zu unterhalten.
Ja, also die Meinung des anderen zu akzeptieren, die auch anders sein darf. Mhm. Und so.
Also,
hat das auch was mit Freiheit zu tun? Dass man die freie Meinungsäußerung, ohne dass man dafür
anpackt. Definitiv, weil ich würde sagen, das ist ja die Basis dessen, wo all unsere Freiheit und auch die persönliche Freiheit irgendwo aufbaut. Und wenn wir anfangen, dieses System zu einem Unfreien zu machen,
ja,
da nehme ich mir auch selbst ein großes Stück Freiheit weg.
Ja.
Also wenn
ja.
ich jemand anders die Freiheit verbiete, sei das jetzt in Wort oder auch in irgendwelchem Tun, klar, wir haben gewisse gesellschaftliche Normen, die wir ja, auch brauchen.
Ja, ja.
Das ist, aber da stimmen wir auch, denke ich, ganz gut überein als Gesellschaft. Aber es gibt eben auch ja Dinge, wo wir immer als Gesellschaft wieder neu ringen müssen um die Freiheit. Und wenn ich jemand anders Freiheit nehme, dann kann das bedeuten, dass ich sie mir langfristig auch selbst nehme.
Ja, dieses Spiegel, ne? Dieses, das ist ja nochmal eigentlich ein neues Feld der Diskussion. Bin ich mir bewusst, dass ich mit meinem Handeln, welches ich glaube, anderen zuzufügen, auch immer selber etwas zufüge, ne? Aber da rutschen wir, glaube ich, jetzt schon aus dem
Freiheitsthema. Ich wollte gerade sagen, wir könnten wahrscheinlich noch 3 Stunden über Freiheit reden, wenn ich uns beide kenne.
Ja.
Aber wir können ja gerne auch zum nächsten Wort gehen, oder?
Ja, unbedingt.
Vielleicht kommen wir eh nochmal zur Freiheit zurück, wer weiß.
Ja, das wird sicherlich überall mit reinspielen. Machst du dein nächstes oder bin ich jetzt dran?
Ich denke, wir wechseln, oder? Du bist
ja,
dran.
Ja, okay. Also ich habe so ein ganz einfaches Wort. Mhm. Liebe. Wie denkst du über die Liebe?
Und du sagst einfach.
Ja.
Die Liebe. Ein mindestens genauso vielschichtiges Wort wie die Freiheit. Mhm. Ich glaube, also wir kommen ja gleich wirklich ans Eingemachte Wörter, die wir beide uns hier ausgedacht haben. Wir machen es uns gegenseitig nicht leicht, aber wir machen es auch spannend.
Ja, wunderschön.
Ich habe erstmal das große Privileg, in großer Liebe aufgewachsen zu sein.
Oh, was für ein Geschenk.
Und das ist eins der größten Geschenke, die ich, glaube ich, im Leben mitbekommen habe.
Ja.
In einer Familie mit 3 Geschwistern, mit sich liebenden Eltern und mit einer großen Liebe untereinander aufgewachsen zu sein, die wir heute als Familie auch noch leben können. Mhm. Und wir uns oft tatsächlich auch über dieses Wort bedingungslose Liebe irgendwo austauschen, wo meine Mama sagt, dass sie diese uns gegenüber hat.
Ja.
Als Mama. Liebe grundsätzlich ist ja auch, wenn ich mir das angucke, dann bin ich wieder bei mir selber, also wie bei der Freiheit, ich kann mich selbst lieben. Ich glaube, das ist die Königsdisziplin irgendwo. Weil wir ja auch, als wenn wir die Sprache nehmen, so interessant reden von wir lieben das Auto oder ich liebe diese Schokolade. Und da banalisieren wir dieses Wort ja eigentlich, ich meine, ich benutze das auch, das benutzen wir irgendwo alle, auch in diesen einfachen Dingen. Aber wir banalisieren ein Wort, was ja unglaublich intensiv eigentlich ist, wenn wir darüber reden, dass man sich selbst liebt oder dass man Liebe empfindet einer anderen Person gegenüber, dass man vielleicht auch Liebe einfach spüren kann.
Wo spürst du sie?
Wo ich die spüre.
Oder wann?
Verorten kann ich die nicht. Ich glaube, es ist mehr ein grundsätzliches...
Nein, nicht an einem körperlichen Ort, gibt es Momente, wo du Liebe mehr spürst? Zu einer Person sicherlich, wenn sie in deiner Nähe ist oder sowas. Das meinte ich aber gar nicht, sondern sonst so diese Liebe an sich.
Ich glaube, wenn ich mich... Momente, in denen ich mich sehr gut annehmen kann und in denen ich auch so diese, ich glaube, es hängt alles sehr stark aneinander, wo ich auch so diese Dankbarkeit spüren kann. Also ich erinnere mich gut zum Beispiel daran, dass ich war nach meiner Abi-Zeit auf Fuerteventura und habe da gearbeitet und war viel in der Arbeit und ich hatte aber so ein gewisses Ritual und zwar hatte ich so ein kleines Zimmer und da war aber auch ein kleiner Balkon und wenn ich oftmals nachts so 2 von der Arbeit gekommen bin und schlafen gegangen bin, habe ich mich draußen auf meinem Balkon auf den Stuhl gesetzt, nur für 2 Minuten oft und habe nach oben in die Sterne geguckt. Und wenn man dieses Gefühl beschreibt und dann weiß, dass man als Mensch irgendwo geliebt wird und das alles zusammennimmt, dann ist das für mich so diese größte Liebe des Lebens, des Daseins, des aber auch zu wissen, dass eben es eine Familie gibt, die mich irgendwo immer trägt und da in Dankbarkeit und Liebe zu sein. Ich würde sagen, das sind Momente, in denen ich große Liebe verspüre. Wie geht das dir?
Also für mich ist Liebe so eine elementare Kraft, so eine starke, überhaupt die stärkste Kraft. Ich weiß, sie wird so ein bisschen verniedlicht, ne? So romantische Liebe. Ja, meine Güte, noch eins, ich liebe dieses Brennen und dieses Verliebtsein.
Ich meine, wollen wir uns nichts vormachen, ein wunderschönes Gefühl.
Aber besser geht gar nicht.
Ja.
Aber du hast das auch schon sehr, sehr schön da geschildert. Aber was für mich noch so... Ich habe mir im Businessleben, in Honorarverhandlungen, die Frage gestellt, wie würde die Liebe jetzt entscheiden? Und das bedeutete nicht klein beigeben und der andere sollte der Sieger sein. Nee, ich hatte meine Vorstellung, wie was gehen sollte, der andere ja auch. Aber es ist da, das hört sich jetzt bestimmt ein bisschen schwierig an, aber ein Element hinzugekommen. Entweder hat es mir mehr innere Freiheit gegeben, noch mehr die andere Seite wahrzunehmen oder so. Ich fühlte mich als der Gewinner anschließend aus diesem Gespräch. Und ich behaupte mal, der andere auch.
Ja.
Wir haben eine Möglichkeit gefunden, dass wir damit beide wunderbar zufrieden waren. Zufrieden ist mir schon wieder das viel zu schwache Wort dafür. Also Liebe durch alle Lebensphasen, also wirklich von Business bis zu Liebe zum Partner, Liebe zum Kind, Liebe zu mir selber.
Vielleicht auch Liebe zur Natur oder sowas? Kannst du das
Leben
auch so?
Und also ja, Liebe zur Natur, auch so ein Sonnenuntergang oder wie du, ich saß ja gerade auch auf dem Balkon und habe in den Sternenhimmel geguckt im Geiste, weil du das so schön geschildert hattest. Und so, dass da spüre ich das auch ganz doll, ganz ohne Frage. Es geht tatsächlich bei mir auch sehr stark mit der Dankbarkeit einher. Das denke ich auch. Und es, um nochmal an das Wort Freiheit anzuflechten, es ist nichts, was du diktieren kannst. Es braucht diese Freiheit. Liebe braucht Freiheit. Es ist ja auch bei mir leider sehr stark ausgeprägt, dass es keinen Sinn macht, anzudeuten, was ich gerne hätte, als Beweis von Liebe, wie das so manchmal heißt, dass wir, wenn ich das dann kriege, wenn ich das vorher erwähnt habe, dann ist das für mich wertlos. Das heißt, die Leute in meinem Umfeld müssen hell sehen können. Denn wenn ich es ja ausspreche, mache ich es mir selber wertlos, verstehst du? Ich selber kann aber auch nicht wirklich hell sehen. Also ich habe die da schon ganz schön herausgefordert und war auch in manchen Situationen unfair, kenne ich heute.
Spannend.
Aber weil ich so einen hohen Anspruch an diese Liebe habe. Ich bin mit Peter Lauster groß geworden. Liebe stellt keine Forderungen. Bedingungslose Liebe. Also auch wenn ich gespürt habe oder als ich gespürt habe, dass mein Mann, ja, nach meinen Maßstäben mich eigentlich nicht mehr so liebt wie damals, war das sein Recht. Ich habe trotzdem nicht aufgehört, ihn zu lieben. Und ne, also das fängt ja so harmlos an, jetzt kriegt er eine Glatze, liebe ich ihn noch, oder sie hat jetzt aber 10 Kilo zugenommen, liebe ich sie noch, oder diese komischen Verschiebungen, mag ich gar nicht wirklich drüber nachdenken, hat mit Liebe in meinen Augen nicht wirklich was zu tun, aber sondern sich wirklich hinzustellen. Und Peter Lauster war damals, den hat jeder gelesen, das war damals so die Literatur des Alltags, und das habe ich verinnerlicht, dass Liebe keine Forderungen stellt. Aber ich bin auch so aufgewachsen wie du, so ähnlich, dass ich kriegte das auch von zu Hause so satt mit auf den Weg. Ich musste nicht artig sein, oder dass ich dachte, nur dann werde ich geliebt oder irgendwie sowas.
Es waren keine Bedingungen dahinter.
Nee, dass also, das war alles möglich. Und also insofern...
Aber spannend, dass wir jetzt Freiheit und Liebe so in einem Zug eigentlich genommen haben. Ja, weil ich finde, es ist ja auch ein großer Akt der Liebe, jemandem anders gegenüber Freiheit zu schenken.
Ja.
Also jemandem anders die Freiheit zu schenken, hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun, jemandem anderen Liebe zu schenken.
Liebe.
Weil man eben diese Bedingung loslässt eigentlich an, du musst das und das und es gibt hier diese und jene Grenzen und so weiter, damit ich dich liebe, sondern eigentlich ist es...
Geht nur in Freiheit.
Ich kann dir die Freiheit schenken und zeige dir damit, dass ich dich liebe.
Ja. Ich behaupte auch, es ist kostbarer zu lieben, als geliebt zu werden. Es ist schön, wenn beides gleichzeitig ist.
Ist vielleicht aber auch psychologisch dieses, also ich weiß nicht, ich finde, da gibt es immer dieses Beispiel, dass wenn du etwas schenkst, dass es dich genauso glücklich macht, wie wenn du etwas geschenkt bekommst. Ja. Finde ich ein super spannendes Ding in der Psychologie.
Ja, ist richtig.
Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch darin eine Rolle spielt. Oder
Also, das ist ja schon eine erfüllte Liebe, ein Schenken, was den anderen glücklich macht. Es kann aber sein, dass der andere dich gar nicht will, dass der dich ablehnt,
stimmt,
dein Geschenk nicht will. Und du liebst hier, du verbrennst hier, du leidest wie Hund und ich stelle mich hin und sage, es ist kostbar, was du da empfindest. Lerne das schätzen, also mach es nicht nieder. Man kann es vielleicht noch am ersten verstehen, wenn ich sage, da draußen gibt es so viele harte Herzen, die gar nicht mehr lieben können. Und es ist sicherlich schön, geliebt zu werden, aber was nützt es da oben, sage ich mal, einem Popstar auf der Bühne, der wird geliebt, heiß und innig von seinen Fans oder Einzelpersonen, die eine Person liebt den anderen heiß und innig und der sagt, es tut mir wahnsinnig leid, ich empfinde für dich nichts, also du bist nicht mein Typ. Also dem nützt das nichts, dass er von dieser anderen Person so geliebt wird. Aber selber lieben zu können, finde ich unglaublich kostbar. Also auch abzutauchen wirklich an die schmerzhaften Stellen, es ermöglicht mir immer noch die Kostbarkeit da drin zu sehen, zu lieben.
Da kommen wir zum Anfang zurück. Sich selbst zu lieben steht an erster Stelle oder selbst die Liebe zu entdecken. Und ich finde, es steht ja schon in der Bibel drin, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Ja, ja.
Und was wir, glaube ich, als Gesellschaft oft getan haben, ist, dass wir die Nächsten mehr lieben als uns selbst.
Ja, weil wir doch so bescheiden sein wollten. Weil wir doch, also man kann doch nicht sich selber lieben. Also das geht ja nicht. Nein, nein, nein. Ich bin ja bescheiden. Ich kenne ja meine Fehler.
Ja.
Leute, ihr könnt ja glauben, ich sei es wert, geliebt zu werden. Aber ich weiß, ich verrate euch das jetzt mal hier heimlich, dass ich es gar nicht wert bin. So ist ja unsere Denke gewesen, dass wir das gar nicht zulassen dürften, uns selber zu lieben. Und da, glaube ich, ist schon in der Gesellschaft ein großer, jedenfalls bei den jungen Leuten jetzt, ein ganz großer Umschwung da, dass man sagt und begreift, nee, ich muss schon erstmal mit mir selber klarkommen, um überhaupt mit anderen klarzukommen und das dann eben noch einmal gesteigert, mich selber lieben, um andere lieben zu können. Das, also, aber in meiner Generation war das wirklich, noch hatte das mit Egoismus zu tun, stell dich nicht so in den Mittelpunkt.
Genau.
Und sowas. Du kennst solche Sätze gar nicht mehr vom Hörensagen, glaube ich, ne?
Nee, sicherlich weniger.
Ich habe die auch nicht als Kind gehört.
Aber sie sind mir definitiv bewusst. Also ich meine, es ist ja schon was, wenn dir jemand sagt, wenn jemand auch irgendwie sagt, es kann schnell arrogant wirken.
Ja,
oder sowas, dass wir sagen, sei doch nicht so arrogant, du denkst hier, du bist der Tollste.
Ja,
und
genau.
Ja, du liebst dich mit all dem, was du hast und ja, was genau, weiß ich nicht alles. Ja. Und doch glaube ich, dass wir auch da, also ich finde den Trend, dass sich junge Leute oder dass wir uns als Gesellschaft auch damit beschäftigen, wunderbar, gar keine Frage. Und doch glaube ich, verlieren sich manche dort drin. Verlieren sich manche dort drin auf der Suche nach der Liebe zu sich selbst. Beschäftigen sie sich nicht mehr mit anderen Menschen dort draußen. Und ich glaube, dass wir Menschen sind, die immer ein Gegenüber brauchen. Dass wir auch unsere eigene Liebe entdecken können, wenn wir jemandem anderen in die Augen gucken. Und ich erlebe doch immer wieder auch Menschen, die sagen, ich bin gerade auf dem Weg, mich selbst zu finden, mich selbst zu lieben, mich selbst zu entdecken. Aber ich glaube, sie fangen an, nur noch auf sich selbst zu gucken. Und darin sehe ich tatsächlich am Ende, zumindest, das ist nur meine Erfahrung, die ich jetzt so mache, irgendwie auch mit meinen beiden kleineren Geschwistern und den Freundesfreunden und Freunden, da wo man dann halt irgendwie so unterwegs ist, wo ich manchmal denke, es bringt auch nicht wirklich Orientierung, nur bei sich selbst zu sein.
Das glaube ich gerne. Aber es ist auch nicht meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass das so da draußen unterwegs ist. Also ich sehe schon auch viel Interesse am anderen, liebevolles Interesse am anderen. Ich sehe ein großes Bedürfnis, nenne ich es doch mal so, wachsen zu wollen. Also irgendwie sich weiterentwickeln zu wollen. Und der eine geht die Schleife noch und der andere muss noch da drei Runden drehen oder so. Halte ich für normal, so ist Leben. Und klar. Ne? Aber
ich glaube, wir sind ja jetzt beide aber auch in Kreisen und Bereichen und irgendwas unterwegs, wo quasi dieser Wunsch nach Wachstum auch da ist.
Sozusagen. Richtig, ja.
Also ich glaube, wir müssten da auch nochmal quasi auch nochmal abtauchen in andere Bereiche, in denen wir vielleicht nicht tagtäglich unterwegs sind. Und ich glaube, da ist noch super viel Potenzial auch überhaupt als Gesellschaft da, zurück, oder was heißt zurück, aber überhaupt in das Wachstum der Personen zu kommen und zu sagen, wir haben als Menschen ein Riesenkapital,
ja,
wenn man es jetzt so nennen möchte, aber eine Riesenchance und Möglichkeiten den Menschen überhaupt da. Und ich glaube, wir sollten viel mehr darauf achten, dass wir versuchen, die Menschen dort draußen und Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene und überhaupt alle eigentlich versuchen zu fördern und in ihnen das herauszuholen, was in ihnen steckt und sie dazu begleiten und Möglichkeiten aufzuzeigen und so weiter.
Ja, so sind wir ja sicherlich auch beide unterwegs, so ein Stück weit. Aber ja, ich erkenne an, also in meinen Social Medias und wo ich da unterwegs bin, die Leute ticken so wie ich, ganz klar. Das ist eine Blase und das ist bei dir genauso.
Ja, ja, klar.
Und so, aber diese Vielzahl dort zu sehen, das habe ich vorher nicht für möglich gehalten. Das hat mein Weltbild verändert. Das hat es wirklich besser gemacht zu erkennen. Meine Güte, so viel sind schon auf dem Weg. Denn in den Medien, ich möchte jetzt hier keine Schelte verteilen, aber wird ein bisschen darauf hinauslaufen, da ist immer nur von denen die Rede, die nicht so unterwegs sind. Weißt du, die Bösen, die da jetzt irgendwie was ausnutzen oder blöde Sachen machen.
Wir haben ja als Menschen schnell den Fokus auf das Negative. Das wollte ich jetzt auch gar nicht in dem Sinne darauf hinrichten.
Nee.
Du hast schon vollkommen recht.
Aber
wir
es gibt
dürfen
viel
uns ja
zu tun,
auch total freuen darüber, dass es so viele Menschen gibt,
die
sich
so
auf den Weg gemacht haben, des
so
persönlichen Wachstums.
Auch. So. Also ich weiß, dass das ja manchmal so ein bisschen belächelt wird, so nach dem Motto, ja, meine Güte, der weiß ja noch gar nicht so richtig, wie Leben funktioniert, wenn er da mit 18 jetzt schon seine Weisheiten weitergeben will. Aber der kann sicherlich auch manchen 15-Jährigen helfen, da durch irgendwelche anderen Schlamassel zu kommen. Ich finde, das muss man gar nicht abwägen oder so. Ich bin immer begeistert, wenn ich die da sehe, die da auch schon unterwegs sind.
Ich habe auch in meiner Erfahrung jetzt irgendwie irgendwann aufgehört, das quasi an einem Alter festzumachen.
Ja.
Sondern was ich von dir zum Beispiel lernen durfte, bin ich super dankbar dafür. Und ich glaube ja auch, dass wir als junge Menschen etwas zu bieten haben,
ja, unbedingt.
Was, ich darf das jetzt hier so sagen, ihr Alten auch lernen dürft zum Beispiel. Weil wir halt, und das merkt man ja in Gesellschaften immer, dass da auch gewisse Unterschiede zwischen Jung und Alt sind. Und die Kommunikation zu schaffen, dass man sich austauscht darunter, dass man von den Lebenserfahrungen vielleicht auch derjenigen profitieren kann, die eben schon mehr Lebenserfahrung haben. Und auf der anderen Seite, wenn du noch nicht so viel Lebenserfahrung hast, hast du vielleicht aber auch Ideen, die jemand anders für unmöglich hält.
Zum Beispiel.
Weil er schon andere Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat. Und damit gar nicht mehr die jugendliche Frische, die ich in dir noch spüre, aber die nicht mehr die vielleicht mitbringt. Ich hatte heute erst ein Gespräch mit einem Kunden von mir, der gesagt hat, ich stelle keine Männer über 50 ein.
Oh.
Und wir sagten irgendwie, warum?
Ja.
Und ja, er sagte, das ist das, was mir das Leben gezeigt hat, die sind alle engstirnig. Die sind nicht mehr bereit für Veränderung. Die haben nicht mehr Lust, sich irgendwo anzupassen. Die haben 30 Jahre irgendwie etwas gemacht und ich sagte das jetzt etwas vor allen Dingen irgendwie bei Männern festgestellt. Sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Aber dass er gesagt hat, irgendwie meine Erfahrung zeigt, dass ich da irgendwie nicht weiterkomme, was ja auch zeigt, hey, da wäre es viel Potenzial da, auch noch von uns Jungen dann zu sagen, ey, du, der da schon über 50 ist, wieso solltest auch du nicht nochmal die Welt neu entdecken?
Das finde ich, fände es erschreckend, wenn ein 50-Jähriger schon sozusagen aufgegeben hat, schon so ein bisschen sein Leben an den Nagel gehängt hat, da wäre ich ja ganz nervös.
Aber ich sollte mal einen Stapel von deinen Büchern hinschicken.
Ja. ich drehe immer so gerne diesen Satz um, den kennen wir als Carpe Diem, nutze den Tag, als wäre er dein letzter. Und ich sage so gerne, nutze den Tag, als wäre er dein erster. Und dann bin ich nämlich wieder bei der Jugend, von der wir was lernen können, ohne deine Verletzungen, ohne deine eingefahrenen Bahnen, in denen du so lange schon läufst. Also die habt ihr noch nicht so. Und das ist das, was wir von euch so wunderbar abgucken können, ist nicht das Richtige, wo wir uns begeistern lassen können und diese Neugier auf das Leben wieder zu haben. Und wir haben bei weitem noch nicht alles entdeckt, was es zu entdecken gibt. Und da eure Entdeckerfreude auch dieses so selbstverständliche das Vertrauen ins Leben und was alles dazugehört, also das bringe ich gern mit Jugend in Verbindung, was uns aber auch genauso gut zu Gesicht steht. Ne? Mhm.
Definitiv, ein Riesenpunkt, den ich immer, wenn ich dich sehe, sehr deutlich spüre. Du lass uns weiter, ich würde vorschlagen, komm, wir machen eine Quick-Runde.
Ja, finde ich
die
auch gut.
Die nächsten beiden Wörter machen wir maximal eine Minute, ein kurzes Statement.
Oh mein Gott.
Schau mal, was wir da, oder?
Okay, ja.
Das ist natürlich jetzt spannend. als zweites Wort habe ich den Tod gewählt.
Und den in einer Minute.
Und ich gebe dir zwei.
Tod gehört zum Leben dazu. Mich mit dem Tod zu befassen, macht mich frei. Durch den frühen Tod meines Vaters, ich war 19, ist mir das Thema unglaublich brutal ins Leben reingesprungen. Mhm. Ich habe mehrere innere Reisen dahin gemacht, wo ich mich dem wirklich ausgesetzt habe. Und das war nicht eine Vergnügungsreise, sondern mit ganz viel Tränen, Abschied nehmen von meinen Kindern. Und da durchzugehen, hat mich frei gemacht. Und ich lebe also mit der Vorstellung, es gibt ein Leben danach. Das, glaube ich, ist nochmal ein Riesenunterschied. Ja. Und in mir, ich weiß, dass das nur eine Theorie ist. Und wenn es nachher soweit ist, ist das alles nochmal was anderes. Eine Neugier auf das, was kommt, zu haben im Gehen, das wünsche ich mir. Und ich möchte gesund sterben. Also möchte, darf vorher nicht krank sein oder so. Das habe ich als Wunsch schon mal geäußert.
Ja, und dann, das ist ja schon mal gut, dann kann das Universum doch kommen und diesen hoffentlich noch zwar lange warten lassen.
Ja, ich werde ja 120, aber ich möchte schon jederzeit da stehen und sagen, wenn es jetzt ist, ich hatte ein wundervolles, reiches Leben. Und das ist auch nochmal ein Unterschied, glaube ich, ob du mit 36 und zwei kleinen Kindern gehen musst und vor der Frage stehst oder ich mit 73. Das, glaube ich, ist noch etwas. Ich finde es erschreckend, wie Tod in unserer Gesellschaft so unter den Teppich gekehrt wird. Und zu erkennen, dass man frei wird, wenn man sich damit befasst, ja, Tod, du gehörst zu meinem Leben dazu, ist ein für mich wichtiger Satz in die Freiheit. Jetzt bist du dran.
Du, danke dir für deinen Einblick. Du, also der Tod finde ich ein spannendes Thema, auch wenn es manchmal mir schwierig fällt, das so zu sagen fast, wenn man sagt, ich finde den Tod spannend. Ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben.
Boah.
Die hieß Die Kunst des Sterbens. Und ich habe meine Lieblingsphilosophen, unter anderem Marc Aurel, eben dazu untersucht, was die zum Tod sagen. Und das ist das, was ich durchaus auch als meine Lebensphilosophie mitgenommen habe. Und mittlerweile ich würde sagen, ich glaube, wer gelernt hat zu sterben, hat eigentlich gelernt zu leben.
Ja, unbedingt.
Und die begreifen den Tod gar nicht nur als diesen Endpunkt. Wenn wir über Tod sprechen, dann sprechen wir eigentlich davon, dass irgendwann der letzte Tag und gekommen ist und du eben im klassischen Sinne stirbst. Auf der anderen Seite ist der Tag gestern ja auch vergangen.
Ja.
Und wenn wir Tod so als Veränderung begreifen, dass jeder Moment, den wir gerade haben, unwiederbringlich vergangen ist, dass wir uns auch nicht mehr zurück...
Tod dann ist.
Genau, Tod ist, wenn man es so will.
Wunderbares Bild.
Und wenn wir das angenommen haben, ja auch als Lebensprinzip, ohne Veränderung gibt es nie was Neues.
Nee.
Ohne Veränderung gibt es keinen neuen Baum, keine Pflanze, keinen Menschen, kein Nichts. Wir brauchen Veränderung für Leben und wenn Veränderung Tod ist, ist der Tod auch Bedingung für das Leben.
Ja.
Und wenn ich den Tod angenommen habe und eben die Veränderung, die Vergänglichkeit annehme, kann ich vielleicht, und neudeutsch würden wir es vielleicht wahrscheinlich sagen, viel mehr im Hier und Jetzt leben. Ich kann den Moment annehmen, und das Leben leben, was ich gerade habe, und eben nicht mehr in Bezug auf diesen Tod irgendwie. Der Tod ist auch das Leben. Sterbenskunst ist Lebenskunst, ja. Kann ich mich noch irgendwie in meinem Abschluss irgendwie erinnern da. Ja.
Wunderschön. Erst durch den Tod wird ja jeder Tag kostbar. Wenn ich eine unendliche Zahl von Tagen hätte, die nie aufhören würde, was wäre denn so ein Tag wert? Also erst durch den Tod wird jeder Tag kostbar.
Ein wunderschöner Satz. Ich finde, dabei lassen wir es schon direkt bei diesem Wort.
Ja, wie schön, wie schön. Mein zweites Wort an dich ist Demut.
Demut. Demut steht Menschen gut.
Gibt es da so einen Spruch, den kenne ich
gar nicht? Nee, das ist zumindest das, was mir gerade dazu einfällt.
Ah, okay, wunderbar.
Also,
hört sich schon an wie aus dem Volksmund, so inhaltsschwer kommt der
Satz daher. Dann muss ich mir den Inhalt zumindest gerade da überlegen. Aber also, nein, jetzt bin ich ja unter vielen Menschen, die auch auf Bühnen stehen.
Ja.
Und teilweise vor Tausenden von Menschen Vorträge halten, Podcasts mit Millionen von Abonnenten haben. Mhm. Und jetzt merkst du halt oft, ob in diesen Menschen eine Demut da ist. Und du lernst auch Menschen kennen, in denen sie irgendwo nicht da ist.
Dann musst du sie definieren nochmal.
Ja.
Wie nimmst du sie wahr in den Menschen?
Ja, ich glaube, die Frage ist immer, ob du das, was du machst, auch irgendwo als selbstverständlich nimmst, welchen Bezug du zu dem hast. Ich glaube, es hat auch großen Teil mit Ego zu tun. Mhm. Ob du trotzdem, und da sind wir bei deinem Wort Dankbarkeit, auch die Dankbarkeit dem gegenüber noch spüren kannst und das vielleicht nicht nur auf dein eigenes Tun und auf dein eigenes Ego ablädst, sozusagen, dass wenn da irgendwie 5000 Menschen vor dir stehen, sondern wenn du diese Menschen, die dort auf der Bühne stehen, hinter der Bühne triffst und du den gleichen Menschen triffst. Du keinen Menschen triffst, wo du das Gefühl hast, er hat gerade ein Schauspiel abgeliefert und du lernst auf einmal einen zweiten Menschen kennen. Dann habe ich das Gefühl, dass ich bei diesen Menschen Demut spüre. Und ich für mich selber, glaube ich, ist, wenn ich dass ich versuche, die Demut da zu spüren, wenn ich irgendwie halt tolle Dinge irgendwo erlebt habe und auch dankbar dafür sein darf. Und das auch ein bisschen als Geschenk sehen kann. Was ist Demut für dich?
Es gab viele Jahre, wo ich peinlicherweise sagte oder dachte, Demut passt nicht zu meinem Naturell. Aber da hat sich viel verändert. Ich habe erkannt, dass Demut nicht das ist, dieses Schicksal ergebene, das ist jetzt nun mal leider so und jetzt muss ich das hinnehmen, diese Demut, sondern diese freiwillige, fällt die Freiheit wieder rein, diese freiwillige Demut. Simple Beispiele: der Fußballverein des Nachbarorts darf genauso toll sein wie meiner. Das Anerkennen von anderer Leistung, ohne dass ich mich da in eine Beziehung setzen muss. Ich habe mal formuliert, Demut ist die kleine Schwester von Stolz. Die macht das, die regelt das so ein bisschen, die gleicht das aus. Ich bin heute der Meinung, Demut macht liebenswert.
Ja. Spannend, wir kommen von Demut zu Freiheit, von Demut zu Liebe.
Ja, Gott, ja.
Und so weiter.
Die Brücke hatte ich gar nicht gesehen zur Liebe. Ja, Demut macht liebenswert. Dieses, ohne duckmäuserisch zu sein. Ich habe Demut in einer neuen Schönheit, in einem neuen Glanz für mich mal irgendwann zurückerobert. Und Demut ist Stärke. Man könnte glauben, es ist Schwäche, aber es ist Stärke. Demut ist eine
und
ganz
Stärke. Ich glaube, wenn man das erkannt hat, ist es unglaublich toll, mit Menschen zusammen zu sein, die auch demütig sind.
Ja.
Das macht, ja, macht Spaß.
Hast du ein Gefühl dafür, was das Wort in unserer Gesellschaft ist? Ist es da stark oder schwach, wenn ich das jetzt mal so polarisieren darf?
Ich glaube, dass sich ganz viele Menschen mit diesem Wort nie auseinandersetzen. In
einer Bestimmt, also so, ist ja auch komisch, dass wir über Worte diskutieren hier jetzt.
So. Ja, ja, aber trotzdem, dass es auch für viele Leute gar nicht wirklich ein wirklich griffiger Begriff ist, die Demut. Also,
ja, aber ich glaube, sie hat einen schlechten Ruf da draußen. Also sie läuft unterm Radar.
Ja, definitiv. Und demütig zu sein hat oft eigentlich eher was mit ergeben zu sein zu tun, würde ich jetzt mal irgendwie sagen.
Ja, geht
so.
Gar nicht.
Und das ist ja eigentlich nicht das, was wir darunter verstehen, wenn wir jetzt miteinander sprechen.
Ja, ja.
Ja. Mhm. Schön.
Ein schönes Wort.
Auf jeden Fall. Mhm. Aber ich fand bis jetzt alle unsere Worte schön.
Ja, du bist wieder dran mit deinem dritten Wort, ne?
Es ist tatsächlich, und mir war das beim Aufschreiben gar nicht so, die Veränderung.
Die Veränderung.
Jetzt habe ich ja eigentlich schon mit Tod und Veränderung sowieso gesprochen, aber ich finde trotzdem nochmal den Blick auf dein Leben und die Veränderung.
Ich liebe Veränderung. Ich habe nämlich ein Problem mit in eingefahrene Bahnen zu laufen.
Ja.
Mit wenn man mir sagte früher, ja, der und der hat auf dem Gebiet schon ganz viel Erfahrung, der macht das schon 6 Jahre oder so, auf Job bezogen, ne? So, dass ich mich etwas zurücknehmen musste zu sagen, das ist eine Erfahrung von maximal einem Jahr oder einem halben Jahr, die der nur eintönig wiederholt. Das ist nicht Erfahrung in Form von Erfahrungsschatz. Dazu gehört für mich Veränderung. Mhm. Ne? Also diese Erfahrung zu haben, was weiß ich, wenn da die Krise kommt und wenn es da schlecht läuft und so. Also Veränderung hat für mich immer einen ganz großen Reiz. Stolper ich ganz unbedarft in dieses Wort rein, da habe ich noch gar keine feste Definition so für mich. Veränderung ist aber etwas sehr Reizvolles. Und trotzdem gibt es in mir auch diesen Typen, der gerne noch den Fuß im Alten hat und den zweiten Fuß schon in dem Neuen haben möchte. Und das geht nicht immer. Und was mich hat fliegen lassen über den Graben, also springen lassen, war dann, wie werde ich mich fühlen, wenn ich mich traue? Wie wird sich mein Leben verändern, wenn ich das wage? Also die Neugier auf das Neue hat mich dann die Veränderung herbeiführen lassen. Obwohl es so ein Bedürfnis gab, also so einen Sicherheitsfuß hätte ich gerne noch so an der anderen Seite. Es gibt bei uns in der Familie so ein bisschen plattes Wort, das heißt, du kannst den Kuchen nicht essen und ihn trotzdem noch haben wollen, ne? Dieses so, das ist ja manchmal so widersprüchlich in uns selber. Also das ist Veränderung. Was ist noch Veränderung? Ja, Veränderung war auch manches, was ich lieben lernen wollte, nämlich zum Beispiel eine körperliche Veränderung im Alter. Wie kann ich mit Falten umgehen? Ne? Dieses Thema gerade. Und dass ich sagte, hey, wer hat hier eigentlich mal diese Maßstäbe gesetzt? Wer sagt denn eigentlich, dass das hässlich ist? Wenn ich auf ein Bild, also eine Postkarte von so einer alten Indianerin gucke, die besteht nur aus Falten ins Gesicht. Und das finde ich so schön. Darin sehe ich so viel gelebtes Leben, so viel Weisheit, so viel Liebevolles. Und ich aber bei mir irgendwelche Schrecksekunden habe, wenn ich eine neue Falte vom Spiegel entdecke, dann denke ich, hallo, da läuft was falsch. Das habe ich nicht mehr. Also sprich, ich musste lernen, manche Veränderung für mich liebevoll anzunehmen. Oder auch, dass mein Mann mich nicht mehr so wollte. Ne? Das ist auch Veränderung, so von außen aufgezwungene Veränderung. Wie gehe ich damit um? Also da das anzunehmen, ja, das ist jetzt so, ne? Diesen Satz, den ich auch vorhin schon mal gesagt habe, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu, hat auch was mit Veränderung zu tun. Ich habe beides offensichtlich dann in mir. Einmal dieses, ja, ich liebe Veränderung, so, ja, bitte, gerne. Und dann auf der anderen Seite, oh, es gibt auch Veränderungen, die ich lernen wollte anzunehmen und zu meinem Leben dazu zu gehören. Was ist für dich? Das ist ja dein Wort. Das heißt, du hast da schon viel mehr Gedanken zu.
Na, vielleicht wollte ich auch einfach wissen, um noch mehr von dir zu erfahren. Veränderung fällt uns Menschen schwer. Und ich glaube, also oftmals glaube ich. Ich erlebe das zum Beispiel, zumindest bei mir auch, dass es bestimmte Veränderungen gibt, die mir schwer fallen.
An welche denkst du da?
Naja, das ist alleine schon die Veränderung, wenn man einen, gutes Beispiel, ich habe 3,5 Jahre bei Hermann Scherer gearbeitet, tolle Positionen gehabt, ein tolles Leben gehabt und
den tollsten Titel überhaupt, den ich je von einer Funktion gehört habe, Head of Everything. Ne?
Naja, zumindest wussten wir nicht, wie und irgendwann hat Hermann mir diesen dann gegeben. Genau, Hausmeister würde ich auch sagen oder so. Naja, also alles wunderbar und dennoch war irgendwann die Zeit reif, auch zu gehen und das Alte loszulassen, obwohl man es so geliebt hat, quasi. Und also wir sind heute noch in guter Zusammenarbeit es ist alles wunderbar, aber trotzdem quasi auch als wir beide uns in einer gewissen Weise zumindest von dieser Position verabschiedet haben, wo wir beide eine Träne im Auge hatten und die Veränderung erstmal hinnehmen mussten, obwohl ich wusste, dass ich sie wollte.
Ja.
Also auch diese schmerzvolle Veränderung zu haben, obwohl das, was jetzt danach gekommen ist, mindestens genauso schön ist, sozusagen. Ja, ja. Aber deswegen ist es schon so, dass, also ich stimme dir zu, ich liebe Veränderung und ich bin sicherlich auch ein neugieriger Mensch und mir macht es Spaß, neue Situationen zu haben und eben rumzuschnuppern und in die Veränderung zu gehen. Und auf der anderen Seite habe ich oft schon eben festgestellt, dass Veränderungsprozesse schmerzhaft sein können, weil wir manchmal, auch wenn wir in die Veränderung gehen, auch eben nicht nur in die Veränderung gehen, um Dinge loszulassen, die wirklich schlecht sind, sondern die ja oft auch Gutes haben.
Ja.
Also auch wenn wir manchmal einen Menschen aus einer Partnerschaft gehen lassen, zum Beispiel, dann ist das ja so, dass die Veränderung vielleicht gut für einen sein kann, weil man sie auch bewusst gemacht hat und sagt, ich das kann mir eben nicht mehr vorstellen, mit dir ein Leben zu verbringen. Und auf der anderen Seite ist sie vielleicht so schmerzhaft, wenn man ja trotzdem eine Zeit miteinander verbracht hat, die Erfahrung gab, die wunderschön war, die auch voller Liebe war, die auch und so weiter. Also Veränderung geschieht oft durch Schmerz. Und das ist, glaube ich, was, wenn man das irgendwann begreift auch und den Schmerz annehmen kann, dann fällt es einem, glaube ich, noch leichter, Veränderung zu machen. Das ist was, was ich gelernt habe, sicherlich auch in den letzten Jahren irgendwie.
Also ich habe seit einigen Jahren so für mich versucht, etwas aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, nämlich diese schmerzhaften Zeiten waren die Zeiten, an denen ich am schnellsten gewachsen bin in meinem Leben.
Ich würde jetzt sagen, Wachstum ist ja Veränderung kann ja auch Wachstum sein.
Genau, und das, dass ich nicht mehr auf diese Zeiten gucken wollte als etwas, oh Gott, ja, die gehörten leider auch zu meinem Leben dazu, sondern sie auch als eine Kostbarkeit zu sehen. Und das macht mein Leben deutlich leichter, wenn ich so zurückgucke. Und insofern, also wenn Veränderung mit Schmerzen zusammenhängt, ja, ich weiß, wie man dann himmelschreiend leiden kann. Aber wir wissen alle, sie gehören zu unserem Leben dazu.
Definitiv. Schmerz hörte sich vielleicht auch gerade so super negativ an. Er muss ja vielleicht auch, wie du jetzt sagst, nicht nur negativ sein. Der Schmerz hat ja bestimmte Bedeutungen auch in sich. Und der Schmerz, weil du eben auch vielleicht auf eine schöne Zeit zurückblickst, weil du sie dir vor Augen hältst, wie schön sie war und du halt merkst, dass du sie doch noch vielleicht ein wenig festhalten willst.
Aber es gibt ja zum Beispiel auch Situationen, die eigentlich nichts Schönes beinhalten. Eine schmerzvolle Zeit.
Ja, klar.
Also ich sage jetzt mal als der Tod meines Vaters oder so. Diese schmerzhafte Seite wird bleiben, auch wenn ich erkenne, dass es noch eine andere Seite dazu gab. Wir haben nicht die Alternative entweder oder. Ich habe nur die Alternative, gucke ich nur auf den Schmerz oder bin ich auch bereit, auf die andere Seite zu gucken, ohne dass der Schmerz deswegen weggeht. Also nur breiter, nicht entweder oder. Also das war für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt damals.
Es ist schön, wenn man die Perspektive im Leben wechseln kann.
Ja, das, also heute gucke ich schon begierlich, wenn hier so eine schwarze Wolke auf mich zukommt und ich denke, das könnte aber schmerzhaft werden. Dann gucke ich jetzt heute schon, und wo sind die Geschenke? Und wo sind die Geschenke? Gibt es auch noch eine andere Seite? Deswegen verhindere ich oder vermeide nicht den Schmerz. Aber ich habe noch was anderes nebenbei und das ist für mich deutlich einfacher dann.
Sehr schön.
Ich habe noch ein Wort.
Na also, dann lass es uns angehen.
Verzeihen.
Verzeihen. Eine große Stärke.
Ja.
Wenn man verzeihen kann.
Ja.
Wenn ich auf mich selber gucke, die mir sicherlich hier und da mal besser und mal schlechter gelungen ist. Ich bin aber dennoch, also ich bin jemand, der jedem eine zweite Chance gibt. Ich glaube, ich kann sehr gut verzeihen. Kann sehr gut loslassen. Ich glaube, das ist ja auch sowas. Verzeihen. Habe ich mir noch nie so wirklich viele Gedanken drüber gemacht, um ehrlich zu sein, weil es so, also ich erkenne auch gerade keine große Situation in meinem Leben, wo ich irgendwie jemandem groß verzeihen musste. Oder wo vielleicht auch noch eine Verzeihung offen wäre. Weil ich glaube, dass es eine große Qualität ist, im Großen wie im Kleinen. Also, dass wir ein schönes Miteinander haben, wenn wir anderen Menschen verzeihen können.
Also da schließt sich der Kreis. Mhm. Wer verzeihen kann, wird frei.
Ja.
Also ich durfte das mal üben, oder ich durfte es mehrfach in meinem Leben üben, aber das erste große Ding war, ich wurde, obwohl ich selbstständig war, gemobbt, man hatte Lügengeschichten über mich erzählt. Das war schon schlimm genug, aber dass die andere Seite das glaubte, die mich schon länger kannte, das hat mich ausgehebelt. Ich hätte am liebsten den Job hingeworfen, ich brauchte aber das Geld, war ein größerer Auftrag für längere Zeit. Und die Frage war, wie gehe ich da jetzt täglich mit um? Und da wusste ich sehr schnell, das geht nur mit Verzeihen.
Wie hast du das geschafft? Ist das auch diese Perspektivewechsel vielleicht, über die wir gerade gesprochen
haben?
Nein,
also das ist wirklich Gedankendisziplin, wenn man so will. Wann immer ein noch so schöner Rachegedanke, ich war da unglaublich kreativ, wie ich dem ja auch jetzt vor Schienbein treten konnte. Sobald der auftauchte, nein, ich verzeihe ihm. Das heißt, es fängt nur im Kopf erst einmal an. Die Wut im Bauch, der Kloß im Hals bleibt erst einmal.
Ja.
Und wir leiden letztendlich an den Gedanken immer wieder daran, an diese Tat, das ist das eine. Und dann dauerte das, sage ich mal, in der Erinnerung vielleicht 3 Monate, bis das dann endlich im Bauch oder Herz oder so angekommen war. Aber was dazwischen alles passierte, die Gegenseite hatte plötzlich Angst, dass ich in Besprechungen da irgendwie vom Vorstand ihm das Florett dann zwischen die Rippen schiebe oder so. Es passierte ja nicht. Also die wurde unsicher, die andere Seite, was denn da passiert. Und es hat, also Verzeihen hat im Deutschen so einen komischen Beigeschmack von klein beigeben, der hat es ja nicht so bös gemeint oder so.
Ist das nicht? Bisschen wie bei Demut eigentlich, wo wir schon gesprochen haben.
Ja, also, hat auch so einen falschen Zungenschlag sozusagen.
Das ist auch eine große Stärke, wie demütig zu sein, eigentlich verzeihen zu können.
Ist richtig, das ist auf ähnlicher Höhe, würde ich es auch nennen. Aber der Täter und die Tat bleiben so kriminell, wie sie immer waren. So mit dem Verzeihen werde ich frei. Der andere, was weiß ich, der ist ja zum Teil auch schon gestorben und man läuft noch immer mit dieser Wut im Bauch rum. Und die kann man da mit loswerden, mit diesem Verzeihen. Und das ist Freiheit pur, wenn man also das schafft zu verzeihen. Ich kenne Antworten, die sagen, Greta, mir ist sowas Schlimmes passiert, das kann ich nicht verzeihen. Ich glaube zu wissen, was sie meinen. Und trotzdem geht es hier nur um einen selber und nicht um den anderen. Ich entlaste den anderen nicht durch Verzeihen.
Ist das vielleicht, ich komme da nämlich, ist es manchmal, glaube ich, in manchen Dingen, auch wenn man Situationen kennt, die ich jetzt auch nur kenne vom Hören sagen, sozusagen von anderen Menschen und zum Glück solche Situationen noch nicht selbst erleben musste, wo man eine Situation hat, wo man sagt, das kann ich nicht verzeihen, glaube ich, hilft ja auch schon viel zu sagen, ich kann das beim anderen lassen. um sich selbst quasi frei zu machen. Ich muss vielleicht eine Tat, die wirklich so abscheulich und grausam war, wie sie auf dieser Welt manchmal passiert, die vielleicht an sich nicht wirklich verzeihbar ist, aber vielleicht kann ich sagen, ich lasse sie beim Gegenüber. Ich versuche mich frei zu machen, wie du sagst, indem ich sage, das hat nichts mit mir zu tun.
Ist sicherlich auch ein ganz wunderbarer Weg. Für mich ist dieses andere das bewusste Entziehen der Macht. Ich entziehe dem anderen die Macht, mich weiter zu verletzen. Also raus aus der Opferrolle, handelnd werden. Also für mich ist Verzeihen tatsächlich Freiheit. Also damit, glaube ich, schließt sich ganz wunderbar der Kreis. Der Kreis.
Ich möchte dir eine unerwartete Frage zum Schluss stellen. Ich meine, die Worte waren auch, aber was ist deine Vision?
Meine Vision für mein Leben? Meinst du das?
Das, was dir jetzt einfällt.
Ich lasse mich überraschen. Ich habe gar nicht so eine Vision, außer dass es noch toller und schöner und besser und großartiger wird als bislang. Denn so sind meine letzten Jahre gewesen. Aber ich wissen, was ist deine Vision?
Genau das nehme ich heute so von unseren letzten 6 Stunden auch mit, wie du mir vorhin erzählt hast. Und das finde ich so wunderbar, auch als Vision für jeden, der jetzt und jede, die irgendwie zuhören, dass du 2x im Jahr, so glaube ich gesagt, zu Geburtstag und Silvester an deinem Fenster stehst.
Ja.
Und nach draußen schaust und sagst, ich weiß, das nächste Jahr wird groß oder das, was auf mich wartet, wird großartig.
Ja, das weiß ich so tief und in meinem Herzen, Bewusstsein, das ist so verankert, das ist so unumstößlich, das ist unglaublich.
Eine Vision, finde ich, die wir alle haben sollten.
Ja, ich danke dir so sehr für das Gespräch.
Danke auch dir von Herzen.
Also das ist so toll und ich danke euch fürs Zuhören natürlich und aber auch für eure wunderbaren Bewertungen und eure Kommentare auf Instagram und Joshua Laufer ist natürlich auch auf Instagram. Ich werde ihn natürlich auch verlinken und dann könnt ihr diesen Mann, der hier also so schöne Worte gefunden hat, auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Alles Liebe euch. Tschüss und dir danke.
Danke auch. Ciao.